SWR Kultur Hörbuch.
Die Schlafenden von Anthony Passeron, erschienen 2024 im Piper Verlag, in der Übersetzung aus dem Französischen von Claudia Marquardt. Es liest Valentin Richter in einer Produktion des SWR aus dem Jahr 2025. Die Ratten sterben eben auf der Straße und die Menschen im Zimmer. Albert Camus, Die Pest. Prolog. Einmal fragte ich meinen Vater, welche der Städte, die er in seinem Leben besucht hatte, am weitesten entfernt lag. Er sagte bloß: Amsterdam in den Niederlanden. Und dann nichts mehr. Ohne den Blick zu heben, zerlegte er weiter tote Tiere. Er war voller Blut, sogar im Gesicht. Als ich nach dem Grund für die Reise fragte, glaubte ich zu sehen, wie sich sein Kiefer verkrampfte. Ließ sich das Gelenk in einem Stück Kalbfleisch nicht durchtrennen, oder war es meine Frage, die ihn ärgerte? Ich wusste es nicht genau. Nach einem trockenen Knacken und einem Seufzer antwortete er schließlich: Um diesen Vollidioten von Desiree zu suchen. Ich fühlte mich wie vor den Kopf geschlagen. Zum ersten Mal in meinem Leben hörte ich aus dem Mund meines Vaters den Namen seines älteren Bruders. Mein Onkel war ein paar Jahre nach meiner Geburt gestorben. Ich hatte Bilder von ihm in einem Schuhkarton entdeckt, wo meine Eltern Fotos und Super-8-Filme aufbewahrten. Die Aufnahmen zeigten Tote, die noch lebten. Alte in ihren jungen Jahren, Urlaube am Meer oder in den Bergen, Hunde und noch mehr Hunde, Familienzusammenkünfte. Festlich gekleidete Menschen, versammelt auf Hochzeiten, die nicht hielten, was sie versprachen. Stundenlang konnten mein Bruder und ich uns diese Bilder ansehen. Wir machten uns lustig über die Mode von damals und versuchten, die einzelnen Familienmitglieder zu identifizieren. Schließlich bat unsere Mutter uns, alles wieder an Ort und Stelle zu verstauen. Als bereiteten ihr diese Erinnerungen Unbehagen. Ich wollte meinem Vater noch 1000 weitere Fragen stellen. Ganz einfache wie: Wenn man nach Amsterdam will, muss man dann hinter der Kirche links oder rechts abbiegen? Und andere, die schwerer zu beantworten waren. Ich wollte wissen, warum. Warum ausgerechnet er, der sich nie aus dem Dorf hinaus bewegte, quer durch Europa gereist war, um seinen Bruder zu suchen? Doch kaum hatte mein Vater die Tür zu seinem Kummer und Zorn einen Spalt breit geöffnet, schloss er sie auch schon wieder, um nicht zu viel preiszugeben. In der Familie taten alle immer das Gleiche, sobald es um Desiree ging. Mein Vater und mein Großvater hüllten sich in Schweigen. Meine Mutter unterbrach ihre Ausführungen stets mit demselben Spruch: Das ist schon alles sehr traurig. Und meine Großmutter wich aus, indem sie irgendein blumiges Zeug daherredete. Von Toten, die in den Himmel aufgestiegen waren, um von dort oben ein Auge auf die Lebenden zu haben. So vernebelte jeder auf seine Weise die Wahrheit. Heute ist nicht mehr viel von der Geschichte übrig. Mein Vater hat das Dorf verlassen, meine Großeltern sind gestorben. Selbst der Schauplatz des Ganzen droht zu verschwinden. Das vorliegende Buch ist ein letzter Versuch, etwas von der Vergangenheit zu bewahren. Es überlagern sich darin persönliche Erinnerungen, lückenhafte Bekenntnisse und auf meinen Recherchen basierende Rekonstruktionen. Was ich aufgeschrieben habe, ist das Ergebnis ihres Schweigens. Ich wollte erzählen, was unsere Familie, wie viele andere Familien, in großer Einsamkeit durchgemacht hat. Aber konnte ich ihre Geschichte überhaupt mit meinen Worten wiedergeben, ohne sie ihnen dadurch zu entreißen? Konnte ich an ihrer Stelle sprechen, ohne dass meine Sicht auf die Ereignisse, ohne dass meine eigenen Themen ihre Perspektive in den Hintergrund drängten? Diese Fragen haben mich lange davon abgehalten, mich an die Arbeit zu machen, bis mir klar wurde, dass es nur eine Lösung gab, die Geschichte meines Onkels, meiner Familie, über den Tod der Beteiligten und das Verschwinden des Dorfes hinaus vor dem Vergessen zu retten. Und das war, sie zu erzählen. Nur so würde ich ihnen zeigen können, dass Desirées Leben in eine Zeit des allgemeinen Chaos fiel. Eines Chaos historischer, geografischer und sozialer Gegebenheiten. Nur indem ich darüber schrieb, würde ich ihnen helfen können, den Schmerz zu überwinden und aus der Einsamkeit zu finden, in die Kummer und Scham sie getrieben hatten. Ein einziges Mal sollten sie im Mittelpunkt des Interesses stehen, sollte alles, was sonst die Aufmerksamkeit auf sich zog, am Rand stattfinden. fernab der Großstadt, der Spitzenmedizin und der Wissenschaft, fernab von Kunst und Kultur und kämpferischem Aktivismus, sollten auch sie endlich ihren Platz bekommen. Erster Teil: Desiree. MMWR. Der MMWR, ein wöchentliches Bulletin mit epidemiologischen Daten, das seit 1952 von der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde CDC herausgegeben wird, hat in Frankreich nur wenige Abonnenten. Zu ihnen zählt Willy Rosenbohm, Leiter der Abteilung für Infektionskrankheiten am Hôpital Bichat Claude Bernard in Paris. Mit seinem Motorrad, seinem langen Haar und seiner Vergangenheit als Aktivist in El Salvador, Nicaragua, fällt der 35-jährige Infektiologe in der Pariser Ärzteschaft auf. Am Freitag, dem 5. Juni 1981, blättert er morgens den jüngsten MMWR durch und stößt darin auf einen Bericht über das unlängst beobachtete Wiederauftreten einer extrem seltenen Lungenkrankheit, der Pneumozystis. Die Krankheit galt als so gut wie ausgerottet, doch dem Amt zufolge, das in den USA die Verschreibung von Medikamenten erfasst, ist sie jetzt überraschend und unerklärlicherweise wieder aufgetaucht. Die 5 aktuell in Kalifornien registrierten Fälle entkräften die bisherige Annahme, dass in der Regel nur Menschen mit einem bereits geschwächten Immunsystem betroffen sind. Bei den Erkrankten handelt es sich um junge Männer, die zuvor kerngesund waren. Zu den wenigen Informationen, die der US-Gesundheitsbehörde derzeit vorliegen, zählt, dass alle 5 Patienten homosexuell sind. Rosenbohm legt den Bericht beiseite und widmet sich seiner Forschungsarbeit, ehe er am Nachmittag seine Sprechstunde abhält. Dort empfängt er an diesem Tag 2 junge Männer. Sie halten sich an den Händen. Der eine, Steward von Beruf und stark abgemagert, klagt über Fieber und Husten. Beides begleite ihn schon seit mehreren Wochen. Da ihm keiner der bisher konsultierten Ärzte helfen konnte, habe er beschlossen, die Spezialisten für Infektions- und Tropenkrankheiten am Claude-Bernard-Krankenhaus aufzusuchen. Rosenbohm schaut sich die Akte an, die der Flugbegleiter ihm reicht, und stutzt. Er untersucht den jungen Mann, lässt ihn röntgen und ordnet weitere lungenärztliche Untersuchungen an. Wenige Tage später liegen Rosenbohm die Ergebnisse vor. Sie bestätigen seinen Verdacht, dass der Patient an einer Pneumozystis leidet. Eine bemerkenswerte Koinzidenz. Der Fall entspricht exakt dem im MMWA geschilderten. Ein junger, homosexueller, nicht immunsupprimierter Mann mit den Symptomen einer sehr seltenen, überwunden geglaubten Lungenerkrankung. Zu den 5 Amerikanern gesellt sich damit Patient Nummer 6, ein Franzose. Der Schauplatz. Fliegen. Überall fliegen. Auf den Fleischstücken, an den Scheiben. Schwarze Fliegen, die sich von den weißen Kacheln abheben. Fliegen, die auf Schweinekoteletts und Hühnerschenkeln kopulieren. Fliegen, die in den Falten eines Roastbeefs geboren werden und in Blut ertrinken. Fliegen, die mit der Kühlvitrine um die Wette brummen und über das blaue Licht spotten, das ihnen einen elektrischen Schlag versetzen soll. Fliegen, die definitiv gewonnen haben. Das ist so ziemlich alles, was mir von dem Laden meiner Großeltern in Erinnerung geblieben ist. Eine Metzgerei, in der nichts los ist, deren frühere Kundschaft mehrheitlich abgewandert ist. Diejenigen, die immer noch kommen, tun dies, um die Familie zu unterstützen. Als letzte Geste der Solidarität. Sie halten einen kurzen Plausch, erkundigen sich, was es Neues gibt und meinen damit nur selten die Ware. Heute existiert das Geschäft nicht mehr. Im Schaufenster hängt ein Schild mit dem Hinweis »Zu verkaufen oder zu vermieten«, darunter eine Telefonnummer. Alle in der Straße hat das gleiche Schicksal ereilt. Der Gemüseladen, der Friseursalon, die Buchhandlung, die Fernsehreparaturwerkstatt, die Kurzwarenhandlung. Der Reihe nach wurden die Geschäfte sowie die darüberliegenden Wohnungen aufgegeben. Da sich keine Mietinteressenten finden, sind die Jalousien heruntergelassen. Von den glanzvollen Zeiten zeugt ein letzter Überlebender auf Bewährung. Ein kleiner altmodischer Schönheitssalon. Ansonsten herrscht eine trostlose Leere. Es laufen einem nur noch streunende Katzen über den Weg, die sich in den Kellern der Geschäfte eingenistet haben. Dank der kaputten Lüftungsgitter auf dem Bürgersteig können sie dort nach Belieben ein- und ausgehen. Gelegentlich sieht man auch ein paar Jugendliche irgendwo abhängen, Sie sitzen auf zusammengeschraubten Motorrollern, hocken auf den Stufen vor den ehemaligen Läden, streiten sich um Zigarettenschachteln und pöbeln den ganzen Tag herum. Binnen weniger Jahrzehnte ist das einst blühende Leben der Ortschaft völlig zum Erliegen gekommen. Das Zentrum ist zur Peripherie geworden, das Geschrei spielender Kinder verstummt. Mein Schauplatz ist untergegangen. Dabei könnte er durchaus seinen Charme haben. Die Platanen entlang des Flusses, der Bauernmarkt, die kleinen Gassen. Fast wähnt man sich an einem malerischen Flecken in der Provence. Wenn da nicht die baufälligen Sozialwohnungen rund um den alten Ortskern wären, die Autowracks und die geschlossenen Fabriken, die eine ganz andere Geschichte erzählen. Um sie zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, wo man hier ist. In einem vergessenen Dorf an der Grenze zweier Welten. Zwischen Meer und Bergen. Zwischen Frankreich und Italien. Topografisch gesprochen, in einem Dorf im hintersten Winkel eines Tals, wo ein Bach in einen noch Alpenfluss mündet, der sich in der Ebene schon bald in Richtung Mittelmeer verabschiedet. Klimatisch handelt es sich um eine raue Gegend. Die Winter ziehen sich in der engen Gebirgsfalte ewig in die Länge und im Sommer herrscht drückende Hitze. Als hätte man sich von der alpinen und der mediterranen Witterung nur das Unangenehmste ausgesucht. Zwischen den düsteren, nebelverhangenen Kiefernwäldern und den Eichenhainen an den vorteilhafteren Südhängen konnte sich das Dorf dennoch als Handelsplatz etablieren. Auch die Bauern aus den umliegenden Weilern verkauften hier ihre mageren Erzeugnisse. Zu guter Letzt sei an die historischen Umstände erinnert. Noch bis Mitte des 19. Jahrhunderts zählte diese vernachlässigte Gemeinde am Rande der Grafschaft Nizza zu Italien. Nach der Annexion hatte Frankreich sie zur Unterpräfektur ernannt, um bei den Bewohnern ein Gefühl der Verbundenheit mit dem neuen Vaterland zu wecken. Der Ausbau der Schnellstraße und der Eisenbahnstrecke zwischen Nizza und Digne befreite die Region allmählich aus ihrer Abgeschiedenheit. Dank gigantischer Bauvorhaben, von Tunnelbohrungen bis zur Errichtung monumentaler Viadukte, die mit großer Unterstützung italienischer Arbeiter umgesetzt wurden, war man endlich auch an die Küste angebunden. Trotz einer eher schwachen Wirtschaft hatte es einen Teil der Bevölkerung zu Wohlstand und Besitz gebracht. Ihm gehörten Unternehmen, Geschäfte, Grundstücke und Wohnungen. Der kargen Existenz der Feld- und Fabrikarbeiter stand das komfortable Leben gegenüber, das sich eine überschaubare lokale Bourgeoisie leisten konnte. Auf Schwarz-Weiß-Postkarten aus dem frühen 20. Jahrhundert sieht man diese gutbürgerlichen Familien die Promenade am Fluss entlang spazieren oder auf der Terrasse im Café am Platz sitzen. Eine Fotografie aus dieser Zeit zeigt die feine Auslage des Geschäfts meiner Familie. Ein Mann im Anzug steht aufrecht und stolz am Eingang. Seine Fliege und sein Hut sitzen tadellos. Es ist der Siré, mein Urgroßvater, der mit strenger Miene in die Kamera blickt. Der Kontrast zu den anderen Menschen, die in schmutzigen, geflickten Arbeitslatzhosen die Straße hinaufgehen, ist frappierend. Ein vergilbtes Bild, das beschreibt, was unser Name einmal bedeutete. Bis Anfang der 1980er Jahre war diese Metzgerei noch etwas Besonderes. Ein Geschäft, das hohes Ansehen genoss, das vielen Menschen Ehrfurcht einflößte. Samstags und sonntags reichte die Schlange bis auf den Bürgersteig hinaus. Die besten Fleischstücke und die freundlichen Worte waren der wohlhabenden Kundschaft vorbehalten. Die nicht mehr ganz so frische Ware wurde man an die einfacheren Leute los, die sich kaum über die Schwelle, geschweige denn sich zu beschweren trauten. In der großen Einkaufsstraße des Dorfes gab meine Familie den Ton an. Nicht mehr lange. Alarm. Jacques Libowitsch, Immunologe am Raymond Poincaré Krankenhaus in Garches, ist ein weiterer der wenigen französischen Leser des CDC-Reports aus Atlanta. Im Frühsommer 1981 erfährt er zufällig über seine Schwester, die als Dermatologin am Krankenhaus Tarnier arbeitet, dass auf ihrer Station zwei homosexuelle Patienten mit Kaposchi-Sarkom liegen, einer äußerst seltenen Art von Hautkrebs. Gerade erst am 3. Juli 1981 ist im MMWR ein Artikel dazu erschienen. Kaposchi-Sarkom und Pneumozystis bei homosexuellen Männern, New York und Kalifornien. Der Bericht bestätigt die seltsame Häufung beider Krankheiten bei jungen Schwulen in Kalifornien und New York. In jüngster Zeit sei das Kaposchi-Sarkom bei 26 homosexuellen Amerikanern diagnostiziert worden, von denen 4 auch an einer Pneumozystis litten. Die Lektüre des Artikels stimmt Libowitsch skeptisch. Es ist ungewöhnlich für eine medizinische Veröffentlichung, eine Population über ihre sexuelle Orientierung zu definieren. Andererseits stellt er selbst sofort die Verbindung zu den beiden Homosexuellen mit Kaposchi-Sarkom her, von denen seine Schwester erzählt hat. Libowitsch kramt in seinen Schubladen. In den alten Unterlagen stößt er auf eine interessante Akte. Es handelt sich um den Fall eines Taxifahrers portugiesischer Herkunft, der 1979 an den Folgen einer ganzen Reihe von Infektionen starb, namentlich denen einer Pneumozystis. Die Sache lässt dem Immunologen keine Ruhe. Er greift zum Hörer, um sich mit seinen Kolleginnen und Kollegen im Großraum Paris auszutauschen. Am Claude-Bernard-Krankenhaus erreicht er einen Infektiologen, der sich die gleichen Fragen stellt und seine Erkenntnisse mit ihm teilt. Willi Rosenbohm. Im Austausch mit den anderen Medizinern erfährt Libowitsch von 5 weiteren, kürzlich aufgetretenen Pneumozystis-Fällen, die sich niemand erklären kann. Wenn allein er binnen weniger Wochen auf 6 Fälle stößt, die mit der im MMWA beschriebenen Symptomatik übereinstimmen, liegt die Vermutung nahe, dass es weit mehr gibt. Angesichts dieses rätselhaften Aufkommens beider Krankheiten in Frankreich sind Libowitsch und Rosenbohm überzeugt, es ist an der Zeit, Alarm zu schlagen. Rue du 4 Septembre. Blutverschmierte Kadaver. Das Gold der Familie, seit 3 Generationen. Stückweise verkauftes Fleisch, sorgfältig eingewickelt in rosa-weiß kariertes Papier mit unserem Namen darauf. Einer Legende zufolge heirateten meine Großeltern nachts, um das Verbot meines Urgroßvaters zu umgehen. Der glaubte nämlich, sein Vermögen und seinen Ruf zu schützen, indem er seinen Kindern untersagte, einen Italiener oder eine Italienerin zu heiraten. Kaum im heiratsfähigen Alter versäumte es jedoch keines von ihnen, gegen diese Vorschrift zu verstoßen. Ich habe mich oft gefragt, wie eine heimliche Nachthochzeit in einem so kleinen Ort, wo alles sofort die Runde macht, überhaupt möglich war. Aber ich akzeptierte diese romantische Version ihrer Geschichte. Sie gefiel mir auch deswegen, weil ich meine Großeltern nur als unter Bergen von Arbeit begrabenes Paar in Erinnerung habe. Sie hatten nie Pause vom Fleisch. Montags waren sie auf dem Schlachthof und die anderen Tage im Geschäft. Am frühen Nachmittag wurden vorn im Laden zwar die Rollläden heruntergelassen, aber es gab trotzdem immer so viel zu tun, dass sie den hinteren Raum in eine Küche umfunktioniert hatten und dort zu Mittag aßen. Dabei hätten sie zu Fuß von der Rue du 4 Septembre nur 3 Minuten heimgebraucht. Das Haus der Familie lag gleich hinter der Kirche. Sie nannten es immer nur den Schuppen, weil es früher als Zwischenlager für die Ware, die man später im Laden anbot, gedient hatte. Selbst im privaten Umfeld hatte die Arbeit das Sagen. Am Sonntagnachmittag blieb das Geschäft geschlossen. Dann wurden die Vorbereitungen für die nächste Woche getroffen. Rinder zerlegen, Schinken pökeln, Schnitzel panieren, Schnauzensalat marinieren, Tonnen von Fleisch zur Wurstproduktion durch den Fleischwolf drehen. Es folgten stundenlange Putzarbeiten. Der Arbeitsraum musste von oben bis unten gereinigt werden. Die Wände und Böden, die Maschinen und Messer, die Behälter, in denen das Fleisch transportiert wurde. Das dunkelrote Blut färbte die Seifenlauge bald rosa. Um die Fleischreste von den Klingen zu entfernen, zog man sie über einen riesigen Hackklotz, dessen Holz durch das ständige Wiederholen dieser Bewegung bereits zentimetertief ausgehöhlt war. Zum Schluss wurden die Schürzen und Geschirrtücher bei hohen Temperaturen gewaschen und am nächsten Tag fing alles wieder von vorn an. Die Arbeit im Laden gab den Takt für das tägliche Leben vor. Pausen waren nicht vorgesehen. Die Familie verdankte dem Fleisch alles. Undenkbar also, dass etwas anderes Vorrang hatte. Mein Großvater Emil legte außerdem jede Woche hunderte Kilometer zurück, um die verstreuten Dörfer in der Umgebung zu beliefern. Weiler um Weiler klapperte er mit seinem umgebauten Lastwagen ab, fuhr die Kalksteinhänge rauf und runter, hielt sich hier ein paar Stunden, dort ein paar Minuten auf. Da sich der Einzelhandel aus vielen Dörfern seit Jahren zurückgezogen hatte, konnten die Leute sein Kommen oft kaum erwarten. Emil kannte jeden Stein in der Region. Schon sein Vater Désiré und davor sein Großvater François hatten sich hier als Viehhändler einen Namen gemacht. Sie kauften den armen Bauern in den umliegenden Tälern zu einem Spottpreis ganze Viehherden ab, die sie dann bei sich, oben im Dorf, zum Mästen auf die Weide stellten. Sobald die Tiere reif waren, wurden sie geschlachtet und das Fleisch mit einer guten Marge weiterverkauft. Was die Leute haben wollten und bei meinen Großvätern im Laden bekamen, war vom Metzger selbst ausgeblutetes Fleisch, ein Qualitätsmerkmal. In Desirées Wehrdienstbuch aus dem Jahr 1908 war in der Spalte Beruf folgende Qualifikation vermerkt: Boucher sachant tuer, Fleischer, der schlachten kann. Im Laufe der Zeit gelang es der Familie, mit ihrem Geschäft ein Vermögen aufzubauen. Sie waren jetzt Honoratioren und Grundbesitzer. Emile wuchs in den 1930er Jahren auf. Damals war das Dorf mit seinen Hotels, Wäschereien, einer Gerberei, Möbel- und Nudelfabriken sehr lebendig. Gleich nach seinem Schulabschluss wurde er vom Vater eingestellt und machte sich schnell unentbehrlich. Er begleitete ihn über holprige Straßen zu weit abgelegenen Bauernhöfen, wo sie ihr Vieh kauften. Der Großvater hatte ihm beigebracht, wie man die Tiere auswählte und ihren Preis verhandelte, wie man sie trotz ihrer instinktiven Sturheit in den Transporter lud. Außerdem hatte François seinem Enkel stolz gezeigt, wie man das Vieh mästete, schlachtete und zerlegte. So war Emile zum Metzger geworden. So schrieb er mit seinem Leben die Geschichte der Familie und des Ortes fort. Denn er hatte nicht nur einen Beruf übernommen, sondern vor allem einen Namen und einen Status. Nach dem Tod der Eltern teilten die Kinder deren Ersparnisse, Wohnungen und Grundstücke untereinander auf. Als Ältestem fielen Emile selbstverständlich die Metzgerei und der Schuppen zu. Er erbte das Geschäft, den Beruf und damit das Leben seines Vaters. Die Geschichte von Louise, meiner Großmutter, war deutlich bewegter. Sie entstammte einer italienischen Familie aus dem Piemont. Ihr Vater schuftete sich auf dem Feld für einen landwirtschaftlichen Betrieb in San Firmino beinahe zu Tode, und das für einen Hungerlohn. Während er seinen Rücken unter den schweren Lasten beugte, sein Nacken in der Sonne verbrannte und er seine geschundenen Hände spürte, keimte etwas in ihm auf. Zusammen mit seinen Leidensgenossen träumte er von besseren Tagen. Doch die Dinge entwickelten sich in die falsche Richtung. Für die Kommunisten wurde die Situation immer bedrohlicher. Der Faschismus war auf dem Vormarsch und irgendwann ließen die Demütigungen und Ausschreitungen Luises Vater keine Wahl mehr. Eines Nachts im Jahr 1942 sah er sich gezwungen, mit Frau und Kindern zu fliehen, und nach einem mehrtägigen Marsch gen Süden fand die Familie Zuflucht in einem Dorf an der Roya. Bewohner der linken Hochburg schlugen ihnen vor, eine der Häuserruinen zu besetzen. Und nur wenig später fand Luises Vater Arbeit als Tagelöhner auf den nahegelegenen Bauernhöfen. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte der Zuzug italienischer Familien in der Region dazu beigetragen, die Abwanderung aus den Bergen einzudämmen und das Fehlen von Männern zu kompensieren, die nicht aus den Schützengräben zurückgekehrt waren. Die mittellosen Einwanderer waren bei den Arbeitgebern vor Ort äußerst beliebt, in der Landwirtschaft ebenso wie im Baugewerbe und in der Industrie. Die finsteren Tunnel und schwindelerregenden Viadukte, die später die Verbindung zwischen den Alpen und dem Mittelmeer sicherstellten, wurden damals mit italienischem Schweiß und Blut gegraben und hochgezogen. Doch seit der Krise in den 1930er Jahren ließ man kein gutes Haar an den Zugewanderten. Sie seien schmutzig, sie gäben sich mit schäbigen Wohnungen und unzumutbaren Löhnen zufrieden, zu viele Kinder hätten sie außerdem. Und in dieser vergifteten Atmosphäre fügte sich Louise in ihre Situation. Wie ihr Vater hatte sie schnell gelernt, nicht aufzufallen, den Blick zu senken und den Mund zu halten, wenn sie die Verachtung ihrer Chefs zu spüren bekam oder der Familien, bei denen sie putzte oder deren Kinder sie hütete. Sie beklagte sich nie. Auch hier lebte die Familie in bitterer Armut, aber wenigstens musste Louise keine Angst mehr haben, dass nachts Männer in braunen Hemden auftauchten und ihren Vater sterbend auf der Schwelle zurückließen. Meine Großmutter sprach nicht oft über ihre Kindheit, in der es ihr an allem gefehlt hatte. Sie hielt sich selten an Details auf, aber manchmal kam sie doch auf die Kälte, den Hunger und die Fremdenfeindlichkeit zu sprechen. Sie erinnerte sich an das Haus, das für ihre große Familie zu klein war. Jahrelang hatte sie als junges Mädchen auf dem Fußboden geschlafen, sich ausschließlich von Polenta ernährt. Seither empfand sie einen Ekel vor geschmacksneutralen Gerichten und sie schien die Dämonen ihrer Vergangenheit zu bannen, indem sie üppige Mahlzeiten kochte. Es war ihre Rache. Nichts im Hause meiner Großeltern erzählte Luises Geschichte. Nur ihre fast 100-jährige und an Alzheimer erkrankte Mutter gab hin und wieder etwas von dieser Vergangenheit preis. Fast vollständig taub saß meine Uroma in ihrem Sessel, eingewickelt in eine Decke, und murmelte über Stunden hinweg unverständliche Sätze in einer Mischung aus Italienisch und piemontesischem Dialekt. Manchmal schreckte sie panisch hoch. Es kam vor, dass sich Szenen, die sie als junge Frau erlebt hatte, in ihre Träume schlichen, dass sie plötzlich schreiend nach ihrem Mann und ihren Eltern suchte. Dann war sie wieder in Italien und die verdrängten Erinnerungen kehrten zurück. In solchen Momenten verfiel Luise, um sie zu beruhigen, für Sekunden in ihre verlorene Muttersprache. Luise hatte meinen Großvater in seiner späten Jugend kennengelernt. Damals fand an jedem Samstag im Sommer, immer in einem anderen Dorf im Tal, ein Ball zu Ehren des jeweiligen Schutzheiligen statt. Nach der Messe wurde eine Holzstatue durch die Straßen getragen, anschließend auf dem Marktplatz ein Parkett aufgebaut. Unter den Lichterketten hatte Emil Luise zum Tanz aufgefordert und nach nur wenigen Liedern war ihre gemeinsame Zukunft besiegelt. Sie heirateten, trotz der Bedenken von Emils Vater. Und Luise integrierte sich schnell in den Kreis der wohlhabenden Minderheit vor Ort. In der kleinen Gemeinde prangten gewisse Familiennamen stolz über einer Ladenfront oder auf dem Anhänger eines Lastwagens. Andere Namen schienen geprägt zu sein von Schmach und Schande. Hinter ihnen verbarg sich der Alkoholismus eines Vaters oder die Verzweiflung einer Mutter, der die Flausen ihrer zahlreichen Kinder über den Kopf wuchsen. Luise wachte streng darüber, dass ihre eigenen Sprösslinge dem Umfeld, in dem sie sich jetzt bewegte, alle Ehre machten. Sie sollten beim Vornamen genannt, in der Kirche und auf dem Tennisplatz gesehen, von ihren Lehrern stets gelobt werden. Im Gegensatz zu den Kindern aus einfachen Verhältnissen, die auf der Straße herumlungerten, die nie etwas anderes als die Schläge des Schuldirektors zu spüren bekamen, der sie mit ihrem Nachnamen anbrüllte und in seinem Büro mit einem Wörterbuch auf dem Kopf niederknien ließ. Meine Großmutter kam bald in den Genuss, Menschen um sich zu haben, die sie herumkommandieren konnte. Das gehörte zum guten Ton ihrer neuen Klasse. Das Sozialamt quartierte geistig Behinderte bei meinen Großeltern ein. Erst Pierre, später Suzanne. Im Hinterland von Nizza war das damals gang und gäbe. Familien, die jemanden aufnahmen, erhielten einen finanziellen Ausgleich. Gleichzeitig ließ sich die anfallende Arbeit auf zusätzliche Schultern verteilen. Im Laden wie zu Hause machte Luise ihre gesellschaftliche Stellung bei jeder Gelegenheit geltend. Sie schrie, würdigte herab und erteilte folgsamen Menschen Befehle. Ehemalige Kunden der Metzgerei erinnern sich noch heute an ihre scharfe Zunge, wenn jemand im Laden Ungeduld zeigte, weil es ihm nicht schnell genug ging. Meine Großmutter hatte vieles durchstehen müssen. Exil, Hunger, Kälte, Demütigung. Sie verhielt sich so, wie man früher ihr und den ihren begegnet war. Inmitten ihres rastlosen Lebens gründeten Luise und Emil eine eigene Familie. Sie hatten 4 Kinder: Desiree, Jacques, Christian und Jean-Philippe. Es galt als besondere Auszeichnung und war in Italien durchaus üblich, dass der älteste Sohn den Vornamen seines Großvaters väterlicherseits bekam. In diesem Fall stand der Name für einen der wenigen Soldaten des Dorfes, die lebend aus dem Krieg zurückgekehrt waren, für einen Vorfahren, dem die Familie ihren Wohlstand verdankte. Der erste Sohn war gehalten, mit gutem Beispiel voranzugehen, in die Fußstapfen seiner Eltern zu treten und dem Namen Respekt zu zollen, der seit Generationen im ganzen Tal hochgehalten wurde. Die Schwulenkrankheit. Im Juli, dann im August 1981, meldet das MMWR, dass sich in den USA eine Epidemie ausbreitet. Inzwischen sind von San Francisco bis New York über 100 Menschen erkrankt. Noch hat der Erreger nicht bestimmt werden können, der bei den Betroffenen zum Zusammenbruch der natürlichen Abwehrkräfte führt. Ersten Analysen zufolge schwächt er das Immunsystem dramatisch. Solange keine weiteren Erkenntnisse vorliegen, versucht man, die vermehrt auftretenden Symptome und Beschwerden der Infizierten zu behandeln. Fieber, Nachtschweiß, Gewichtsverlust, chronischer Durchfall und Lymphknotenschwellungen werden als erste Anzeichen von Pneumozystis und Kaposi-Sarkom identifiziert. Inzwischen ist das Syndrom auch bei einer Frau und einigen heterosexuellen, mutmaßlich heroinabhängigen Männern aufgetreten. Im Vergleich zu der bisher bekannten Anzahl homosexueller Erkrankter erscheint diese Information allerdings irrelevant. Der Krankheitsverlauf ähnelt sich in den meisten Fällen sehr. Nach kurzfristigen Behandlungserfolgen, Momenten der scheinbaren Remission, erweisen sich die Abwehrkräfte doch wieder als so schwach, dass die Patienten einer nächsten Infektion nicht standhalten. Da Homosexuelle unter den Erkrankten stark vertreten sind, sucht man die Ursache für die Ansteckung zunächst in deren Lebensgewohnheiten. Eine Zeit lang glaubt man, das unter Schwulen beliebte Aufputschmittel Poppers könnte eine Rolle spielen. Amerikanische Wissenschaftler besorgen sich daraufhin in den einschlägigen Clubs Proben der Substanz. Nach den Laborauswertungen verwerfen sie die These schnell wieder. Kaposchi, die mysteriöse Krankheit der amerikanischen Homosexuellen. Am 6. Februar 1982 erscheint in der Libération als erster französischer Tageszeitung ein im Konditional gehaltener Artikel über die Krankheit. Der Journalist hat sich die Mühe gemacht, die wenigen verfügbaren Informationen zusammenzutragen. Er zitiert Willi Rosenbohm, der im Krankenhaus Claude Bernard die ersten in Frankreich registrierten Fälle behandelte, und nennt die Telefonnummer eines Zentrums für epidemiologische Überwachung, hinter dem sich das bescheidene Sprechzimmer des Pariser Infektiologen verbirgt. Willi Rosenbohm und Jacques Libovitch stehen mit ihrer Einschätzung der Situation ziemlich allein da. Viele Kolleginnen und Kollegen spotten über ihre neue Klientel, fragen sich, warum die beiden so viel Zeit und Energie für eine unbekannte Krankheit aufwenden, die in Frankreich gerade mal ein Dutzend Menschen betrifft. Das Interesse, das man der Forschung des Immundefekts entgegenbringt, hält sich sehr in Grenzen. Am 6. März 1982 veröffentlichen Willi Rosenbohm und 5 weitere Ärzte in der Zeitschrift The Lancet einen Aufsatz über multiple, opportunistische Infektionen bei einem homosexuellen, in Frankreich lebenden Mann. Sie schildern darin den Krankheitsverlauf des ersten Patienten, bei dem Rosenbohm am 5. Juni 1981 eine Pneumozystis diagnostiziert hatte. Der Zustand des jungen Flugbegleiters verschlechterte sich rapide. Es kamen weitere Erkrankungen hinzu, unter anderem eine zerebrale Toxoplasmose im August desselben Jahres. Im Juli 1982 ist im MMWA zu lesen, das Syndrom sei soeben bei 3 heterosexuellen Blutern und einem transfundierten Baby festgestellt worden. Die Liste der Erkrankten wird immer länger und mit jeder weiteren Woche und neuen Veröffentlichung erfasst sie zunehmend auch heterosexuelle, bluterkranke und drogenabhängige Menschen, Frauen und Kleinkinder. Dennoch wundern sich die Behörden in Frankreich und in den USA über das Interesse einer Handvoll Ärzte für die auch heute noch oft als solche bezeichnete Schwulenkrankheit. Willi Rosenbohm ist mittlerweile überzeugt, dass sie es mit einem Virus zu tun haben. Einem besonders aggressiven, immunsuppressiven Virus, das bei jungen Menschen sonst äußerst seltenen Erkrankungen Vorschub leistet. Aufgrund der Merkmale seiner ersten Patienten geht der Infektiologe davon aus, dass es durch Geschlechtsverkehr und Blutkontakte übertragen wird. Zusammen mit Françoise Brun-Vézinet, einer befreundeten Kollegin, forscht er nach dem Eliminationsprinzip weiter. Das heißt, er nimmt eine Einzelbetrachtung der Viren vor, von denen man weiß, dass sie sich über sexuelle Kontakte und Blut ausbreiten. Ihr Hauptaugenmerk gilt dem Zytomegalie-Virus, CMV, einem Herpesvirus, das insbesondere immungeschwächte Personen befällt und Lungenentzündungen verursachen kann. Als Chefvirologin am Claude-Bernard-Krankenhaus verfügt Brun-Vézinet über eine gewisse Erfahrung mit CMV-Fällen. Sie weiß, wie man das Virus nachweist und untersucht das Blut und die Lymphknoten der Betroffenen. Nach einigen Wochen müssen Brun-Vézinet und Rosenbohm sich jedoch mit der Tatsache abfinden, dass sich das Zytomegalie-Virus zwar in einigen Proben nachweisen lässt, aber eben nicht systematisch. Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich also nicht um den Erreger der neuen Krankheit. Den vermuten sie nun in einem gänzlich unbekannten Virus. Auf der Grundlage von Studien, die in amerikanischen Fachzeitschriften erschienen sind, fokussieren sich Willi Rosenbohm, Françoise Brun-Vézinet und Jacques Libovitch im Folgenden auf Retroviren, einer, insbesondere in Bezug auf den Menschen kaum erforschten Kategorie Viren. Den 3 französischen Medizinern fehlt auf diesem Gebiet die Expertise und so wenden sie sich ratsuchend an verschiedene Kolleginnen und Kollegen. Rosenbohm erhält eine erste Absage vom Team um Jean-Paul Lévy am Hôpital Cochin. Leibovitz, der sehr gut Englisch spricht, knüpft seinerseits den Kontakt zu Robert Gallo, einem US-Virologen, der sich international einen Namen als Entdecker des ersten menschlichen Retrovirus HTLV gemacht hat, das bestimmte Formen der Leukämie verursacht. Leibovitz glaubt, dass der Amerikaner der einzige ist, der ihnen bei den Blutanalysen weiterhelfen kann. Parallel dazu tragen Rosenbohms Bemühungen um die Aufmerksamkeit der Medien allmählich Früchte. Am Samstag, dem 27. März 1982, wird in den 20 Uhr Nachrichten auf Antenne 2 die erste Fernsehreportage über die Erkrankung ausgestrahlt. In ihrer Anmoderation berichtet die Sprecherin Christine Ockrandt, dass sich die Fälle eines seltenen Hautkrebses, des sogenannten Kaposi-Sarkoms, in den USA beunruhigend häufen. Seltsamerweise seien ausschließlich homosexuelle Männer betroffen. Der Beitrag zeigt ein New York, das aussieht wie auf einer Postkarte. Mit Wolkenkratzern, gelben Taxis und Polizisten. Es folgen Bilder von schwulen Bars, in denen junge, durchtrainierte Männer tanzen und Befragungen auf der Straße. Mehr oder weniger besorgte Passanten erklären, dass sie ihre Informationen von handgeschriebenen Aushängen in Apothekenschaufenstern haben. Homosexuelle werden vor dem Ausbruch einer neuen Krankheit gewarnt, Fotos veranschaulichen die Beschreibungen der Symptome. Kaposi-Sarkom, Homosexuellen-Szene, jahrelang werden die Stereotype über die Erkrankung auf diese Weise festgeschrieben. In Ermangelung von stichhaltigen Erklärungen begnügt man sich lange Zeit damit, die abgezehrten Körper der Infizierten zu zeigen. Die Einsamkeit und Isolation der Menschen mit homosexuellen Krebs, wie man die Krankheit damals nannte, nahm immer weiter zu. Obwohl in der Reportage von Antenne 2 darauf hingewiesen wird, dass auch in Frankreich die Zahl der gemeldeten Fälle steigt, betrachten dortige Forschungsinstitute und die Öffentlichkeit das Phänomen als eine weit entfernte Epidemie. Willi Rosenbohm versucht nach Kräften, sich Gehör zu verschaffen. Mehrmals kontaktiert er den Verband der schwulen Ärzte, stößt dort jedoch zunächst auf energischen Widerstand. Der Verband befürchtet, dass Rosenbohms Vorstoß nicht zu einer wachsenden Bereitschaft, sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, führt, sondern zu einer fortschreitenden Stigmatisierung von Homosexuellen. Am Ende erklärt man sich trotzdem zur Zusammenarbeit mit Rosenbohm bereit, um die Erkrankten zahlenmäßig genauer erfassen und besser betreuen zu können. In der zugeknöpften Welt der Pariser Krankenhauseinrichtungen kommt der Wirbel, den Rosenbohm veranstaltet, nicht gut an. Sein Engagement hat bald unangenehme Konsequenzen für den Abteilungsleiter. Eines Abends im Mai 1982 ist es soweit. Die Direktion des Hôpital Bichat Claude Bernard äußert sich besorgt über den Zuwachs an homosexuellen Patienten und teilt dem Infektiologen mit, dass er sich, sollte er weiterhin zu dem Syndrom forschen wollen, eine andere Stelle suchen müsse.